Manchmal werde ich auch gefragt, wieso erzählst du eigentlich seit 15 Jahren immer dasselbe? Dann frage ich mich selber auch, warum tue ich das eigentlich? Weil ich aber an eine gerechtere und an eine gute Zukunft für uns alle glauben möchte.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Contalk. Heute bin ich sehr gespannt, freue mich sehr, dass ich Frau Professor Dr. Seng, heißt das eigentlich Professor oder Professorin?
Da würde ich Ihnen einfach freie Wahl lassen.
Okay, vielen Dank. Nicht, dass ich dieses erste Fettnäpfchen direkt mitnehme. Begrüßen darf, und es geht um das philosophisch konkrete Thema Führen heißt verändern, warum Gleichstellung eine Führungsaufgabe ist. Freue ich mich sehr, da einzutauchen. Gerade bei uns in der Branche Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist es ja so, dass das Gros der Mitarbeitenden tatsächlich weiblich ist, aber in der Führungsstruktur ist es genau umgekehrt und in den Aufsichtsräten ehrlich gesagt auch. Und insofern, glaube ich, haben wir viel zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute den Weg in unser Podcast-Studio gefunden haben, und würde ganz gern mal ein bisschen einsteigen mit der spannenden Frage: Wer sind Sie eigentlich?
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Müller. Ich freue mich sehr, hier zu sein in diesem wunderbaren Aufnahmestudio zu Contalk. Und ja, wer bin ich eigentlich? Eine spannende Frage. Ich mache ganz viel unterschiedliche Dinge. Da wundert man sich manchmal, wie kann das sein? Das, glaube ich, wird im Laufe des Gesprächs aber noch gut deutlich. Ich bin hauptamtlich Professorin an der FOM-Hochschule, schon seit vielen, vielen Jahren, seit 2002, und dann irgendwann im Laufe der Zeit Professorin geworden. Inzwischen bin ich auch als Direktorin am IFPM, am Institut für Public Management, unterwegs. Wir forschen auf kommunaler, landes- und bundespolitischer Ebene zur Einführung neuer Arbeitsweisen in der öffentlichen Verwaltung.
Auch sehr spannend. Da komme ich ja ursprünglich her. Hochspannend, super.
Genau, gerade mit Blick auf Führungsaufgaben.
Ja.
Wir haben ja viel geforscht, auch zur Einführung agiler Arbeitsweisen, um da vor dem Hintergrund der dynamischen Welt draußen auch in den Verwaltungen nochmal neue Arbeitsformen ja anzudenken, zu ermöglichen. Da haben wir sicherlich noch einen spannenden Weg vor uns, und ich freue mich hier schon auf weitere Forschungsprojekte.
Und Sie machen total viel ehrenamtlich. Darf ich das schon mal ein bisschen spoilern? Erzählen Sie doch mal, was machen Sie da so?
Ja, ich bin bei FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, ein gemeinnütziger Verein, und dort bin ich Präsidentin. FIDA ist bundesweit aktiv. Wir haben über 1400 Mitglieder, und zwar Frauen und Männer. Leider viel zu wenig Männer, weil Frauen in die Aufsichtsräte vom Titel her vielleicht die Herren nicht so sehr anspricht. Doch wünschen wir uns auf jeden Fall mehr männliche Unterstützung. Das Ziel ist gleichberechtigte Teilhabe in Führungspositionen, also in Aufsichtsgremien, in Vorständen, auf den obersten Ebenen. Und diese gleichberechtigte Teilhabe können wir natürlich nur gemeinsam gestalten. Da geht es darum, Frauen und Männer und ja, alle dazwischen und außerhalb mit an den Tisch zu holen, um für diese gesellschaftspolitische Aufgabe auch im Top-Management sich gemeinsam einzusetzen. FIDA arbeitet überparteilich, auch immer noch mal sehr wichtig. Wir sind eine unabhängige Organisation, sind also nicht institutionell gefördert, sondern finanzieren uns rein über Mitgliedsbeiträge und über ehrenamtliches Engagement. Außerdem bin ich noch engagiert bei Zonta. Ein internationales Frauennetzwerk, und da setzen wir uns dafür ein, dass es weniger Gewalt gegen Frauen gibt. Da gehören auch viele Bildungsthemen zum Beispiel dazu, unter der Annahme, dass eben ja gut ausgebildete Frauen auch unabhängiger sind, wirtschaftlich unabhängig werden und dadurch auch weniger unter Gewalt leiden. Ich bin noch bei IWIL, der Initiative Women into Leadership. Das ist ein Cross-Mentoring-Programm, auch bundesweit sogar.
Das ja, wusste ich noch nicht. Ja. Sehr spannend. Ja.
Ist auch wirklich eine tolle Organisation, weil da große Unternehmen dabei sind, aber auch sogar Kommunen, öffentliche Unternehmen. Und die Chance einfach ist, als Unternehmen dort Mitglied zu werden, einen Mentor, eine Mentorin aus dem Top-Management zu stellen und jährlich eine Mentee zu nominieren, die dann mit dem Sprung wirklich auch auf die oberste Ebene kommen zu sollen, im Cross-Mentoring von Top-Managern anderer Organisationen begleitet werden für ein Jahr. Das mache ich jetzt auch schon seit vielen Jahren, ist wirklich eine großartige Community und kann ich auch nur sehr empfehlen, gerade wenn wir über ja, Frauen in Führungspositionen sprechen, ein tolles Netzwerk auch zum Thema Empowerment.
Puh, Mensch, also das war ja jetzt schon sehr, sehr schwungvoll.
Ja, aber da gehört noch was dazu.
Ach, da gehört noch was dazu?
Ich bin
bitte,
auch noch Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.
Oi.
Und auch noch verheiratet. Wahrscheinlich sagen Männer das als Gesprächspartner seltener. Frauen werden ja auch immer mit Familie vorgestellt. Dennoch finde ich, dass das, bei Herren passiert das fast nie. Ich finde, Maske gehört aber dazu, zur gesamten Persönlichkeit. Und diese Frage, Mutti, warum setzt du dich eigentlich für Gleichberechtigung von Frauen ein, habe ich natürlich auch in der Jugend der inzwischen erwachsenen Söhne häufiger mal gehört, sowohl von den beiden selbst als auch von Schulfreunden, die dann am Mittagstisch gesessen haben. Und diese Diskussion ist, glaube ich, auch sehr spannend, gerade eben auch um mit den Jungs und aber auch mit den Männern in den Dialog zu gehen. Denn es geht ja nicht darum, bei Gleichberechtigung insgesamt in der Gesellschaft, aber auch in Führungspositionen, dass ja eine Gruppe was vom Kuchen abgeben soll, damit andere davon profitieren, sondern am Ende geht es ja um gesellschaftliche Teilhabe, auch um wirtschaftliche Teilhabe, damit es hoffentlich allen besser geht.
Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Ja, also ich finde das nochmal hochspannend. Das werde ich natürlich meine zukünftigen Gäste im Podcast auch fragen.
Sehr gut.
Ich lerne quasi täglich dazu. Jetzt haben Sie ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was Sie alles machen. Und ich habe schon gesagt, das ist ja total beeindruckend. Kurz lag mir auf den Lippen zu fragen, hat bei Ihnen der Tag mehr als 24 Stunden? Aber da die Naturgesetze für uns alle, glaube ich, gelten, ja, ich sehe Sie nicken, glaube ich, kann es daran zumindest schon mal nicht liegen. Aber vielleicht liegt es ja an was anderes. Ich würde noch mal gerne so ein bisschen nachfragen, so als Persönlichkeit nehme ich Sie ja sehr schwungvoll, sehr energiegeladen wahr. Sie sind sehr souverän, Sie wissen, was Sie wollen. Also was hat Sie denn da so geprägt als Mensch, als Persönlichkeit? Was hat Sie zu der Person gemacht, die Sie jetzt sind?
Ja, eine sehr spannende Frage. Eigentlich komme ich aus Hannover, Niedersachsen. Da ist man ja auch eher etwas ruhiger, etwas distanzierter, wenn man mal alle Klischees auf den Tisch legen möchte.
Und man kann astreines Hochdeutsch reden, Das höre ich schon, super.
Dafür kann ich keinen Dialekt, also das habe ich nie gelernt. Ich komme aus einem Akademikerhaushalt mit zwei Lehrern, also Mutter, Vater. Das war für mich auch lange Zeit mal so das persönliche Ziel, dass ich dachte, also habe ja auch nichts anderes erlebt, ich würde auch Lehrerin werden wollen. Das hat sich dann irgendwann in der Oberstufe verändert. Weil ich dachte so, einmal Lehrer, immer Lehrer, weiß ich nicht genau, ob ich da Lust zu habe.
Da kommt man nicht mehr raus, ne?
Genau. Mach doch mal was mit BWL, weil da kann man ja alles mitmachen. Und ich wollte unbedingt in Göttingen studieren. Da gab es auch Wirtschaftspädagogik, sodass ich einen Rückweg hatte ins Lehreramt. Okay, die Vertiefung Wirtschaftspädagogik wurde es nicht wegen zu langweilig. Aber das kann ja auch mal passieren. Dieses Studium hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gerissen, aber das habe ich brav absolviert, wie man das als Lehrerin-Tochter eben auch so macht. Habe aber in der Zeit schon angefangen, alles Mögliche auch mal auszuprobieren. Hatte echt spannende Praktika, bin auch durch die Welt gereist, wo auch so das persönliche Umfeld immer sagte, so, dass du das nochmal machst, hätten wir jetzt nicht erwartet. Aber ich glaube,
Was war das denn zum Beispiel? Also
ich habe ein sehr spannendes Praktikum einmal bei Mercedes gemacht und dann Diplomarbeit bei Volkswagen geschrieben, also zweimal bei Automobilindustrie im Personalmarketing. Das war damals Mitte der 90er Jahre ein völlig neues Thema. Employer Branding, den Begriff gab es da auch noch nicht.
Damals hieß es noch Personalmarketing?
Und mein Personalprof sagte zu mir, als ich erzählte, dass ich diese Abschlussarbeit schreiben wollte, Diplomarbeit damals, ja, also Marketingthema, müsste ich zum Marketingprofessor gehen, das hätte bei ihm im Personalbereich nichts zu suchen. Kam ich zu Marketing und Marketing sagte, ja, wie Personal, damit hätte er doch gar nichts am Hut, das könne er nicht. Also habe ich das immer wieder abgewogen und am Ende des Tages, weil ich auch im Institut für Marketing gearbeitet habe, hat der Professor sich dann doch herabgelassen und gesagt, na gut, dann schreiben Sie das halt. Aber von mir können Sie nichts erwarten. So ein bisschen in der Richtung. War auch völlig in Ordnung. Und hatte dann ja die Möglichkeit, das war für den natürlich auch interessant, bei VW so eine Arbeit zu schreiben. Bin da mit Volkswagen viel durch die Lande gereist und habe also so diese ersten Zeiten des Hochschulmarketings miterlebt. Habe da auf den Messen gearbeitet, habe andere Unternehmen besuchen dürfen, interviewen dürfen, Befragungen gemacht von Studierenden, von Schülern auf diesen Messen und habe dadurch quasi dieses Leben ein bisschen kennengelernt. Bin von da dann auch in eine Art Startup gewechselt, also war bei so einer Karrieremesse, wie man das damals gemacht hat und hatte viele interessante Interviews mit großen Companies und bin aber zum Veranstalter gegangen und meinte, hey, ihr macht es total cool hier, kann ich nicht bei euch arbeiten? Und hatte dann 4 Wochen später einen Job in Köln. Ja, dann bin ich dann da hingefahren und bin eigentlich vom ersten Tag an in dieser Start-up-Welt eher auch auf einer Vertriebsebene eingestiegen und habe internationale Nachwuchskräfte-Rekrutierung verkauft, also das Thema Personalmarketing weiter betrieben. Und das ist, glaube ich, auch so diese Zeit, dieses viele Rumfahren, dieses Vertriebsherz in mir geweckt hat, was für heute auch immer noch ausschlaggebend ist. Es lief vieles immer gut, dann habe ich mich entschieden, noch berufsbegleitend zu promovieren. Da hat mein Mann mich immer sehr unterstützt. Das war zwar vom System nicht vorgesehen, habe aber dann auch eine Lösung gefunden, dass
vom,
das
vom
ging.
System nicht vorgesehen heißt?
Vom Unisystem.
Also vom Unisystem.
Weil berufsbegleitend zu promovieren war
jetzt vom Familiensystem.
Also ja, also
da natürlich, ne?
Natürlich, genau. Das war überhaupt kein Problem. Der Arbeitgeber meinte auch, wie willst du das denn machen? Da sage ich, ja, weiß ich nicht, gucken wir mal. Ich mache ein halbes Jahr lang mal 50% und danach wird das schon passen. Das hat auch gepasst. Der Professor an der Uni, also in Deutschland habe ich niemanden gefunden, weil die nicht bereit waren zu sagen, naja, wenn du woanders arbeitest, dann kannst du ja gar nicht für uns leisten. Ich habe dann an der Wirtschaftsuniversität in Wien promovieren dürfen. Das war toll. Ein Professor aus Hannover, da hatten wir gleich eine gute Gemeinsamkeit.
Und Sie haben sich auch sprachlich verstanden.
Genau, da dürfte ich kommen. Und so passierte schon früh sehr viel parallel. Aus der Beratungssituation bin ich dann an die FOM gekommen. Also ein Kunde von mir erzählte, mein Lieblingskunde mit dem größten Budget, ja, wir würden jetzt keine Budgetverhandlungen mehr machen, weil er müsste mir erzählen, er hätte einen wundervollen Ruf bekommen an eine großartige Hochschule. Und anstatt, dass ich mir Sorgen gemacht habe um mein Budget, war ich natürlich direkt so, oh, das ist ja toll. Wenn ich da auch mal was machen darf, dann sagen Sie doch bitte mal Bescheid. Naja, so kam das. 4 Wochen später rief der an und erzählte, dass er einen noch tolleren Ruf bekommen hätte an eine noch tollere Hochschule und seine Stelle doch frei sei, ob ich nicht Lust hätte, da anzufangen. Schon verrückt.
Okay.
Und so hat sehr früh sehr viel funktioniert. Also ich war eine der ersten Frauen auch an der FOM, überhaupt sozusagen in der Lehre. Wir hatten damals nur eine Professorin und dann ich junges Küken sozusagen mit meinen irgendwie knapp 30. Das war schon überraschend. Und an der FOM hatten wir berufsbegleitendes Studium. Studis zum Teil älter als die Lehrende, die vorne stand. Bin immer viel mit hohen Schuhen gelaufen. Das hat mich zumindest größer gemacht. Und es hat auch sehr schnell funktioniert. Aber so hatte ich immer das Gefühl, das läuft. Und hatte jetzt auch wenig Erfahrungen bewusst wahrgenommen von Schwierigkeiten, strukturellen Schwierigkeiten. Und das kam mit einem Forschungsprojekt. Da ging es darum, über Karrierehemmnisse von Frauen in der chemischen Forschung und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen was zu machen. Und dann wurde ich gefragt, weil ich ja nun eine der wenigen Frauen war an der Hochschule. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe auch nur Teilzeit an der Hochschule gearbeitet. Ich war immer noch beratend unterwegs während der gesamten Zeit und habe dadurch auch relativ viel Industrieerfahrung so aus Personal-Marketing-Projekten immer mit dagegen gefahren, gegen das Hochschulerleben. So, nun kam halt dieses Projekt und ich sollte das machen. Und ich dachte, ausgerechnet ich, wo ich doch mit Gleichstellungsthemen und diesen ganzen Feministinnen und so eigentlich nichts am Hut hätte. Dem würde ich es zeigen. So, und dann hat mir das Leben gezeigt.
Den wollen Sie es zeigen? Oder
also das war, was, in der Literatur steht halt viel, dass es nicht gleichberechtigt ist. Und damals habe ich das nicht erlebt gehabt und habe sowas immer nur mal gelesen und gehört und dachte, komm, jetzt machst du das Projekt.
Ach so,
und zeigst,
dass es anders ist.
Genau, okay. Dass es geht, wenn Frauen nur will. Genau.
Okay, was ist dann passiert?
Ja, dann habe ich eine kleine Gehirnwäsche erfahren.
Oh.
Also es waren wirklich 3 Jahre, die dieses Projekt gedauert hat. Und das war auch für mich persönlich sehr herausfordernd, auch für meine Familie damals dann mit den Kleinkindern zu Hause. Und mein Weltbild wurde tatsächlich auf den Kopf gestellt, weil ich eben gesehen habe, erlebt habe durch eigene Empirie, durch natürlich viel auch Lektüre, aber ich war eben BWLerin und nicht Soziologin. Deswegen gab es da auch so viele Berührungspunkte gar nicht vorher, dass ich eben erfahren habe, wie diese strukturellen Hemmnisse tatsächlich bestehen. Und im Rückblick konnte ich dann auch plötzlich eine ganze Menge entdecken. Also angefangen von sexueller Belästigung im Praktikum verbunden mit schlechtem Zeugnis und wo ich damals dachte, so hoch, woran liegt das eigentlich? Was habe ich hier eigentlich falsch gemacht und konnte gar nichts finden, habe es verdrängt. Solche Dinge fallen dann im Nachgang durchaus auf. Schwangerschaft, kommen dann Arbeitsverträge nicht, die anders vereinbart waren. Also nur so Dinge, die dann plötzlich mal unauffällig dann doch passiert sind. Und diese Wahrnehmung, okay, diese strukturellen Barrieren bestehen. Und gefühlt jede Frau, mit der ich Kontakt hatte, hat das auch erlebt. In der einen oder anderen Form haben das alle erlebt. Und das hat mir dann gezeigt, wow, in unserer Gesellschaft ist noch sehr, sehr viel zu tun. Wir haben zwar das Gefühl, dass alle gleichberechtigt sind, wenn man das erlebe ich auch heute noch, dass ich häufig damit konfrontiert werde, warum ich mich denn ausgerechnet in Deutschland mit so einem Thema beschäftige. Wir sind doch alle gleichberechtigt. Das sind wir nicht. In den Schulen mag das vielleicht so sein, Die Hälfte der Gesellschaft ist weiblich, ist auch immer noch so eins der Hauptargumente, mit denen ich mich heute immer noch rumschlage. Die Hälfte der Gesellschaft ist weiblich, die Hälfte der Abiturientinnen. Abiturienten ist ebenfalls weiblich. An den Hochschulen sieht es genauso aus, sicherlich in den Fächern auch etwas unterschiedlich verteilt. Aber wenn wir dann eben weiter gucken und da in der Sozialwirtschaft, das ist ja gerade selber schon beschrieben, haben wir im Einstiegsbereich 50, 60, 70% Frauen, aber auf den Führungsebenen
noch mehr.
Noch mehr, genau. Ja. Auf den Führungsebenen sieht es dann ganz anders aus. Und wie kann es sein, dass die Hälfte der Gesellschaft in den machtvollen Positionen nicht mehr vertreten ist?
Das ist eine spannende Frage. Wieso ist das denn so?
Genau. Und da haben wir ganz viel strukturelle Themen, die bei uns in Deutschland eben auch immer noch gelten. Im Grundgesetz steht zwar, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Es gibt einen politischen Auftrag, Artikel 3 Absatz 2, da können wir auch noch drauf kommen. Aufgabe der Politik ist es, für diese Gleichstellung zu sorgen. Also überall dort, wo strukturelle Hemmnisse bestehen, muss die Politik auch für eine Gleichberechtigung sich einsetzen. Und da haben wir eine gläserne Decke, also irgendwie nach oben hin scheint es schwierig zu sein. In diesem Jahr hat McKinsey eine neue Studie herausgegeben, The Broken Rung. Das heißt so viel wie die zerbrochene Sprosse auf einer Leiter. Also es ist nicht nur oben an der Leiter quasi die Decke, wo Frauen nicht durchkommt, sondern es ist schon, beginnt schon ab der ersten Stufe. Also schon in den ersten Karriereschritten ist es schwierig, gleichberechtigt tatsächlich voranzukommen. Da haben wir also strukturelle Themen. Wir haben natürlich gesellschaftliche Rollenbilder, die auch bei uns immer noch sehr stark verhaftet sind in Deutschland. Das ist auf der einen Seite für Frauen schwierig, auf der anderen Seite aber auch für Männer. Wenn Männer sich bereit erklären oder eben auch in der Partnerschaft sagen, ich möchte mich um die Kinder kümmern, und sie kommen zum Krabbelkreis oder an den Spielplatz, sind da eben lauter Muttis. Und das ist auch nicht so einfach, damit zu tun. Also das heißt, diese Ausgrenzung passiert da auf beiden Seiten in gewisser Weise.
Ja.
Es gibt natürlich Stereotype, Vorstellungen. Nur Männer sind karriereorientiert, erfolgsorientiert, nur wollen kraftvoll nach vorne. Frauen sind eher sorgend, fürsorglich, sozial, empathisch, sozusagen die Netten.
Ich muss da mal reingehen, weil das, also ich kann Ihnen da gar nicht widersprechen. Ne? Also das, ich finde das immer noch total spannend, dass Sie quasi berufsbiografisch da andere Erfahrungen hatten und dann durch so ein Forschungsprojekt erfahren haben, wie es denn empirisch ist. Und das dann offensichtlich auch, wie soll ich sagen, das hat Sie ja so beschäftigt, dass Sie gesagt haben, da müssen wir was tun. So habe ich das richtig verstanden. Und dieses was tun, das ist auch das, was mich antreibt. Ja, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich erlebe in Besetzungsverfahren das sehr häufig, dass Aufsichtsgremien sagen, Mensch, wir hätten da gerne Gleichberechtigung bei einer Doppelspitze oder bei einer Mehrfachspitze oder wir wollen jetzt unbedingt einmal eine Frau sozusagen gewinnen. Und dann ist es gar nicht so einfach, eine Frau zu finden, höre ich dann häufig. Ja. Hängt das mit diesen strukturellen Themen zusammen, die Sie gerade gesagt haben? Oder mal anders gefragt, was können denn solche Gremien tun, damit die Frauen, die auch qualifiziert sind, die auch in der Lage sind, so eine Position wahrzunehmen, dann sich auch dafür interessieren?
Als erstes steht, glaube ich, immer dieses gemeinsame Commitment. So ein Gremium oder ein Unternehmen sollte sich Ziele definieren und sagen, was ist uns eigentlich wichtig und warum wollen wir das erreichen? Mal wollen wir jetzt eine Frau dabei haben, damit wir auf dem Foto dann auch eine Frau haben und hinterher sagen können, guck mal, da steht sie.
Okay.
Die Marketingwirkung ist ja auch möglicherweise nicht zu unterschätzen. Oder geht es darum, Kompetenzen im Gremium zu vereinigen, um am Ende einfach gute oder auch noch bessere Entscheidungen zu treffen? Mein Plädoyer wäre natürlich immer für Letzteres.
Meins auch, ja.
Und da müssen wir uns in erster Linie immer erstmal fragen, was sind denn eigentlich die Anforderungen, die wir stellen? Auch inhaltlich, also im Gremium, was sind die Anforderungen, die dieses Gremium, sei es Aufsichtsrat, Beirat, Vorstand, denen es sich gegenüber sieht? Also eine rein fachliche Betrachtung leisten. Und in dem nächsten Schritt können wir dann hergehen und schauen, wer kann eigentlich diese Fachlichkeit in irgendeiner Form mitbringen? Da sollten wir über bestehende Strukturen vielleicht, über bisherige Herangehensweisen hinaus gucken. Oft erlebe ich das zumindest auch immer noch, auch über meine Rolle bei FIDA, dass dann auch mal so rumgeguckt wird und so, ja, nö, da sehe ich gerade gar keine Frau. Da sind halt viele Männer, bestehende Netzwerke, die natürlich funktionieren, wo man sich auch kennt. Ich würde auch niemandem unterstellen wollen, dass sie bewusst sich dafür entscheiden, keine Frau zu finden, sondern da ist einfach keine. So wie sie bisher auf die Welt geschaut haben, sehen sie da auch wirklich keine. Deshalb ist die Rolle von Personalberatung auch so wichtig, im bestehenden Netzwerke zu erweitern und auch mal darüber hinaus zu schauen. Gerade im Bereich der Sozialwirtschaft kann man sich ja gut vorstellen, dass auch Personen aus der Forschung dazukommen könnten, aus dem Gesundheitsbereich, aus dem sozialen Bereich, aus der Verwaltung, aus Verbänden, die sich dort auch engagieren. Also außerhalb der bestehenden Kreise könnte man mal gucken. Gibt es aus den USA eine schöne Studie, die zeigt, wenn wir eine Longlist machen, also auch von vornherein eine längere Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten vorsehen, das wäre wieder der Tipp ans Gremium, mach einfach eine lange Liste, dann wird diese Liste automatisch diverser. Weil bei 3, 4 Kandidaten, da fallen uns schon Namen ein, die wir da draufsetzen und dann sind wir fertig, mehr fallen uns nicht ein, prima, dann arbeiten wir mit denen. Wenn wir aber von vornherein sagen, Mensch, wir wollen künftig eigentlich immer eine Liste haben von mindestens 8 Namen, bisher haben wir uns mit 4 zufrieden gegeben, wir hätten gerne 8, dann müssen wir notwendig über bestehende Horizonte hinausgucken und dann auch aus anderen Töpfen schöpfen. Das kann auch, glaube ich, ein sehr guter Weg sein, durch so einen ganz einfachen Schritt. Wir wollen einfach mal mehr Leute auf der Liste stehen haben, bestehende Strukturen da auch zu hinterfragen.
Spannende Ansätze, kann ich aus meinem persönlichen Erleben total bestätigen. Mal noch eine andere Frage. Man hört ja landläufig immer so nach dem Motto, Männer trauen sich Dinge eher zu, auch wenn sie es vielleicht gar nicht können. Ja? Und bei Frauen, die sind vielleicht da jetzt, sagen wir mal generell gesprochen, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber um es ein bisschen zu kontrastieren, vielleicht eher etwas selbstkritischer. Also müsste man solche Besetzungsverfahren oder auch Auswahlprozesse vielleicht dahingehend nochmal etwas anders gestalten, damit man eben tatsächlich auch da sowas wie eine aktive Förderung auch von Frauen sozusagen eher befördern kann?
Ich glaube, es braucht nochmal eine andere Form der Fragestellung. Also das, was Sie beschrieben haben, erlebe ich auch. Gerade gestern sagte mir wieder eine Studentin, ach, ich bin mir nicht sicher, ob ich zu 100% die Kriterien für so ein Stipendium erfülle. Sag ich, ja, das macht ja auch nichts. Bewirb dich trotzdem. Guckte sie mich an und sagte, ja, sie könnte ja im Anschreiben dazu schreiben, dass sie nicht alle Kriterien erfüllt. Ich, das solle sie auf gar keinen Fall tun.
Das sollen sie mal besser lassen, ja.
Dann habe ich sie auch gefragt, glaubst du, dass einer von den Jungs hier im Raum, das ist wirklich eine wilde Gruppe, lauter Herren, die meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und wirklich sehr wenig bisher verstanden, aber egal. Einer von denen,
ja unter uns.
Genau, würde sagen, er könne das noch nicht alles. Dann guckt sie mich an und meinte, nee, auf gar keinen Fall. Dann sage ich, ja, sagen Sie es auch nicht. Das heißt, da brauchen wir vielleicht etwas mehr Geduld. Da höre ich dann auch manches Mal nachvollziehbarerweise, Mensch, warum sollte ich denn mehr Geduld haben? Wenn die Männer mir schon direkt zusagen, warum soll ich dann bei einer Frau noch 2 bis 3 Mal nachfragen? Der Aufwand ist ja viel größer, als wenn ich hier direkt zuschlage. Sag ich, naja, auf dem Weg zur Gleichberechtigung und dann ja auch auf dem Weg zur Gleichberechtigung im Gremium, in der gemeinsamen Diskussion, braucht es schon die Bereitschaft, auch miteinander zu sprechen und da auch ja vielleicht unterschiedliche Perspektiven, Argumentationslinien mit abzufragen. Das heißt, wenn wir ein bisher rein männlich besetztes Gremium mit Frauen ergänzen, braucht es nicht nur diese eine Frau, die dann irgendwie dazukommt, um auch noch eine Frau dabei zu haben, sondern so ein ganz bisschen sollte man sich, und das hoffe ich, wünsche ich mir sehr auch von Personalberatung, eine Art ja, Teamentwicklung mitzugestalten, damit da auch am Tisch wirklich auf Augenhöhe weiter diskutiert wird.
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also ich sage Ihnen mal, was so meine Fantasien wären, ja. Also man könnte ja auf die Idee kommen, nehmen wir mal an, es wäre ein Gremium jetzt ausschließlich bestehend aus Männern. Und man überlegt sich, Mensch, es wäre wirklich jetzt angesagt, wir brauchen da einfach eine andere Form von Gleichberechtigung. Dann nicht nur quasi punktuell eine Frau zu suchen, sondern vielleicht auch 2, 3, damit man direkt sozusagen sowas wie ein gemeinsames Commitment schaffen könnte? Fragezeichen, geht das in so eine Richtung, was Sie gerade ausgeführt haben?
Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Deswegen haben wir ja auch in Deutschland mit dem Führungspositionengesetz eine Regelung, die sagt, wir brauchen eine Geschlechterquote in Höhe von 30% im Aufsichtsgremium. Auf europäischer Ebene sind wir da übrigens schon weiter.
Da wo liegen wir da?
Da liegen wir bei 40%, womit dann ja Parität quasi erreicht wird.
Ist ja auch wieder untypisch, oder? Normalerweise ist doch Deutschland immer übererfüllt und hier ist es underperforming. Woran liegt das? Weil es die Männer gemacht haben? Oder was ist
ja, da ist der Weg andersrum gelaufen.
Ach so.
Also das FIPO-Gesetz in Deutschland gibt es ja schon seit 10 Jahren. Haben jetzt gerade 10-Jähriges gefeiert, letzte Woche beim FIDA-Forum in Berlin.
Ja.
Und die EU-Führungspositionen-Richtlinie, die ist erst Ende 2022 verabschiedet worden. Die ist vorher viele Jahre von Deutschland in Brüssel blockiert worden. 2022, da wurde dann doch zugestimmt, auch von Deutschland unter der Maßgabe, dass wir sie nicht umsetzen müssen, weil es bereits Gesetzgebung gibt, auch wenn die schlechter ausgestattet ist. Nun kann man sagen, wie blöd, dass dieselbe Regierung erst das Gesetz durchbringt in Brüssel, um dann hinterher die Aussetzungsklausel freizugeben. Wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ja zumindest auf europäischer Ebene die Gesetzgebung. Das heißt, der Druck kommt trotzdem. Und das ist sicherlich auch was, was wir als FIDA uns in Zukunft nochmal mit auf die Fahnen schreiben und immer wieder darauf verweisen, dass wir auch im Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern hier nicht den Anschluss verlieren dürfen.
Ja.
Also, aber zurück zur Ausgangsfrage. Jetzt musste ich nochmal ganz kurz überlegen, wie kamen wir darauf? Wir brauchen ein ausgeglichenes Verhältnis im Gremium, um da auch wirklich auf Augenhöhe sprechen zu können. Aber um erstmal dahin zu kommen, sollten wir eben weiter vorne schon anfangen, auch in diesen Erstkontakten nochmal zu hinterfragen. Ich sag mal, wenn Sie als Personalberater glauben, die Frau ist bestmöglich geeignet und die sagt dann, ah, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, sie nochmal zu bestärken oder zu sagen, Mensch, warum zweifeln Sie denn? Und was könnten wir tun, damit es auch aus Ihrer Sicht gut funktionieren kann? Denn nur weil sie vielleicht nur 95% der Anforderungen erfüllt und zweifelt, der männliche Kandidat aber vielleicht bei 70% schon sehr zuversichtlich ist, sollte man ja auch wahrscheinlich eher die 95%ige Erfüllung einstellen wollen oder beschäftigen wollen.
Ja, ja.
Also da nochmal, einfach nochmal nachhaken und sagen, Mensch, woran liegt's denn?
Hm.
Und wenn dann einmal das Vertrauen besteht, auch was, was so im Rahmen von Empowerment-Workshops ich eigentlich auch immer wieder sage, wenn jemand anders Vertrauen in Sie gibt, dann nutzen Sie das doch als Bestärkung, sonst würden Sie ja nicht gefragt werden, wenn jemand anders schon glaubt, Sie sind nicht geeignet. Also nutzen Sie das doch als Bestärkung zu sagen, ah, das finde ich ja einen spannenden Vorschlag, das höre ich mir doch gerne mal an.
Wenn ich jetzt quasi mir überlege, wie kriege ich eigentlich Gleichberechtigung oder Gleichstellung im Gremium hin, also in den Organen hin, also im Vorstand und in der Geschäftsführung. Würden Sie der These zustimmen, dass man sagt, man sollte eigentlich erstmal beim Aufsichtsgremium anfangen und dort versuchen, das Buddy-Prinzip sozusagen, vielleicht das männlich dominierte Buddy-Prinzip, je nachdem auch zu durchbrechen oder mal anders formuliert, man wird keine Frau für einen Vorstand finden, wenn das Aufsichtsgremium rein männlich ist?
Es ist vermutlich ein bisschen schwieriger, so würde ich es mal sagen. Unternehmensstrategie wird immer top-down gemacht. Das heißt, der Vorstand wird vom Aufsichtsgremium berufen oder ausgewählt, vorausgewählt. Und je ausgewogener die Perspektiven auf der Ebene sind, umso ausgewogener werden auch Folgeentscheidungen sein. Und das hat gar nicht nur was mit Mann und Frau zu tun, sondern das hat auch was mit der Herkunft zu tun. Also gar nicht nur soziale Herkunft, sondern auch der funktionalen Herkunft. Wie schaut man denn auf Themen? Dann gibt es Leute mit einem Finanzschwerpunkt, vielleicht mit einem Gesundheits-, mit sozialer Arbeit, mit einem juristischen Schwerpunkt, eher aus einer Forschung, eher aus einer betrieblichen Sicht. Und die bringen sehr verschiedene Meinungen mit ein, die am Ende nicht immer einfach zu kontrollieren sind, weil sie eben sehr unterschiedlich sind. Da braucht es Diskurs, da gibt es mehr Diskussion, aber sicherlich auch zugunsten der Gesamtergebnisse. Also ich sage mal, so ein Beispiel, was mir immer einfällt oder woran ich immer denken muss, ist aus der Automobilindustrie, dass es einfach bis Ende der 90er Jahre diese Crash-Test-Dummies nur in männlicher Form gab. Und dann hat man sich gewundert, dass bei Unfällen irgendwie Frauen häufiger und anders verletzt waren als Männer. Also bis das irgendwem aufgefallen ist, hat halt auch lange gedauert. Und das beschreibt einfach nochmal, dass verschiedene Perspektiven hier auch ja einfach andere Produktentwicklungen mit ermöglichen, weil Frauen wie Männer gleichermaßen viel Auto fahren. Also da jetzt zu sagen, das ist nicht relevant, dass bei den Frauen Unfälle andere Verletzungen verursachen. Auch sowas wie das Lippenstiftfach hat im Auto auch noch bisher kaum ein Ingenieur mitgedacht.
Stimmt.
Die fliegen halt immer irgendwo rum. Also mein Mann zumindest hat sich da schon häufig drüber geärgert, dass dieser Lippenstift irgendwo rumfliegt. Und ja, mal so ein kleines Nagellackfach könnte man auch mit einbauen, was jetzt die Herren nicht wahnsinnig stört. Liebe
Autoingenieure, jetzt wird's spannend.
Genau. Also das heißt, andere Perspektiven, anderes Nutzerverhalten ist spannend. Dabei brauchen auch nicht so weit zu gehen. Stadtentwicklung. Stadtentwicklung ist rein männlich geprägt. Wir haben Straßen, die für die Berufswege von Männern gestaltet sind, die mit dem Auto von A nach B fahren und die direkte Verbindung haben. Wer sehr viel mehr in Städten unterwegs ist, sind Mütter, die Teilzeit arbeiten, die erst noch in die Kita gehen, dann einkaufen, bevor sie zum Arbeiten kommen, das mit dem ÖPNV machen, der ist schlechter angebunden. Parkmöglichkeiten bestehen nicht in der Form wie gebraucht. Auch da sieht man, dass zum Beispiel Stadtentwicklung im Idealfall auch von Männern und Frauen gemeinsam gestaltet wird. Und zwar auch von Jüngeren und Älteren. Weil Menschen mit Rollator brauchen andere Formen der Beweglichkeit zum Beispiel.
Ich finde das hochspannend. Ich muss es aber nochmal fokussieren auf die Frage, was können wir jetzt machen? Was wären konkrete To-Dos, die helfen? Ich mache mal ein Beispiel. Job-Sharing-Modelle, dass man also nicht immer in 100% Stellen denkt. Vielleicht sozusagen das Thema Anforderungen nochmal anders gestalten, Zugangswege. Haben Sie da so ein Potpourri, den Sie uns jetzt noch mutmachend mitgeben können?
Also wir sollten Zielgrößen definieren, ganz klar, für verschiedene Ebenen und das auch begründen, warum die funktionieren. Die sollten wir mit Anreizsystemen verknüpfen, macht die Privatwirtschaft zum Teil auch schon. Das heißt, dass eben auch Führungskräfte bei variablen Gehältern mit an solche Zielerreichungen geknüpft werden. Sollte in die Unternehmensstrategie aufgenommen werden und zwar auch glaubhaft. Und es ist dann glaubhaft, wenn Menschen auch danach bezahlt werden, wie sie ihre Ziele erreichen. Wir können Strukturen verändern, also Recruiting-Prozesse möglichst objektivieren. Da gibt es gute Verfahren, die auch insgesamt zu einer besseren Auswahl führen. Strukturierte Bewerbungsgespräche, die anforderungsorientiert passieren, liefern mit höherer Wahrscheinlichkeit eine gute Auswahl als die leider immer noch viel im Einsatz seienden unstrukturierten Gespräche. Das heißt, es ist auch von betriebswirtschaftlichem Interesse, sowas zu machen. Karrierewege transparent gestalten, das gehört eben auch mit zu strukturellen Veränderungen. Teilzeitoptionen anbieten, bitte nicht nur für Frauen, sondern vor allem auch für Männer. Denn es geht nicht darum, Sonderlösungen für Frauen zu schaffen, sondern Angebote für die gesamte Belegschaft zu machen und das auch glaubwürdig zu realisieren. Auch Männer dürfen Teilzeit arbeiten. Muss ja nicht immer in einer 50%-Variante sein. Aber wenn sowohl er als auch sie in 80% gehen, arbeiten beide in Teilzeit, gleichberechtigt und können damit auch noch Familien- und Sorgeverpflichtungen miterfüllen. Das darf weder für sie noch für ihn zu einem Karrierehemmnis werden. Also das sind so ein paar strukturelle Themen. Wir können Netzwerke aufbauen innerhalb des Unternehmens oder wie ich es vorhin auch schon beispielhaft mit der Initiative Women into Leadership beschrieben habe, uns in übergreifende Netzwerke einbinden. Und wir können auch Empowerment-Angebote für die Mitarbeiterinnen im Haus machen, dass wir eben auch da wieder diese, ich sag mal, was wir vorhin mal kurz schon besprochen hatten, die schüchternen Damen versuchen nochmal besonders zu bestärken, mutiger und selbstbestimmter aufzutreten. Auch sowas können wir dann auf einer einzelnen Ebene machen im Rahmen von Personalentwicklung, aber auch nur Führungskräfteentwicklung, dass auch Führungskräfte für diese Themen sensibilisiert werden und darüber dann wiederum besser auch die Kolleginnen und auch die Kollegen mit denen in einen Umgang gehen. Dann sind es so ganz einfache Sachen.
Ja.
Jemand erzählt, wir sind schwanger. Da gilt es an beide, an ihn wie an sie, einen herzlichen Glückwunsch auszusprechen. Und dann sollte man auch mit beiden hergehen und überlegen, wie wollen wir denn mittelfristig damit umgehen. Als Unternehmen kann ich auch selber sagen, wir bieten Männern wie Frauen die Möglichkeit, länger in Elternzeit zu gehen. Andere Länder bezahlen inzwischen auch schon Prämien dafür, dass eben Familien Kinder bekommen. Das brauchen wir gesellschaftspolitisch. Wie gehen Unternehmen damit um? In Deutschland haben wir nach wie vor die 12+2-Regel. Das ist so ein bisschen schade, finde ich.
Okay. Jetzt haben Sie vorhin ja über das Thema gläserne Decke gesprochen oder wie hieß das andere?
Broken Rung, das ist also
diese gebrochene
Leiter.
Stufe, Sprosse der Leiter. Also auf Deutsch, es gibt ja doch irgendwie wohl ziemlich viele Hürden und Hindernisse und auch ziemlich viel Anstrengungen, die man als Mann auch, aber vor allem als Frau, so hatten Sie es ja ausgeführt, auch offensichtlich auf sich nehmen muss, um irgendwie in der Führung oder in der Führungsposition zu landen. Ketzerisch gefragt, warum sollte man sich das antun? Oder aus Ihrer Sicht, was macht denn Führung oder Führungspositionen attraktiv?
Ach, Führungspositionen sind spannend, weil sie Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Und Gestaltung kann für Sie genauso wie für ihn eine spannende Möglichkeit sein. Es geht immer darum, ein Unternehmen, eine Organisation, sei es jetzt betriebswirtschaftlich orientiert oder am Gemeinwohl orientiert, voranzubringen, um Zukunft zu gestalten. Und das ist etwas, wo wir uns im Idealfall alle dran beteiligen sollten.
Okay, ein flammendes Plädoyer für Leadership und Führung. Zum Abschluss der Blick in die Glaskugel. Liebe Frau Seng, in Ihrer Welt, Sie schauen in die Glaskugel. Was sehen Sie in 5 bis 10 Jahren? Wo stehen wir mit diesem Thema?
Okay, wir gucken uns 2 Glaskugeln an. Einmal die Wunschglaskugel. Gut. Da haben wir dann Parität erreicht, weil wir im Laufe der nächsten Legislatur ein Führungspositionengesetz 3 durchbringen werden. Und darüber einfach viel mehr Unternehmen auch verpflichten, gesetzlich verpflichten, sich um Gleichstellung zu kümmern. Und vorhin war schon mal die Frage, müssen wir eigentlich im Aufsichtsrat anfangen? Ich denke ja, denn an den Schulen hat man schon ganz viel getan und auch an den Hochschulen die Gleichberechtigung geschaffen, aber es funktioniert eben in den Unternehmen immer noch nicht. Das heißt, es gilt von oben, die Strategie zu definieren und dann quasi runter zu kaskadieren, sodass wir uns von beiden Seiten nähern. Das wäre also die Wunschglaskugel. Wenn ich in die andere Glaskugel gucke, vielleicht eher in die Realitätsglaskugel, habe ich da ein bisschen mehr Sorge. Wir werden weiter kämpfen müssen. Also die Kämpfe für die Gleichstellung gehen schon lange. Manchmal werde ich auch gefragt, wieso erzählst du eigentlich seit 15 Jahren immer dasselbe? Dann frage ich mich selber auch, warum tue ich das eigentlich? Weil ich aber an eine gerechtere und an eine gute Zukunft für uns alle glauben möchte. Wir müssen weiter uns für Gleichstellung einsetzen. Es ist eben nicht selbstverständlich, es kommt nicht von sich heraus, warum eigentlich nicht, ist sicherlich eine gute Frage, aber ganz so einfach ist es nicht. Und auf der politischen Ebene haben wir jetzt gesehen, dass wir von Rückschritten zumindest bedroht sind. In den USA passiert eine ganze Menge, aber auch in Deutschland. Viel weniger Frauen in diesem Bundestag als im letzten. Das heißt, weniger weibliche Perspektive auch bei politischen Entscheidungen. Die Ministerien sind immerhin fast paritätisch besetzt. Das ist eine gute Nachricht. Da hat aber auch eine Partei mehr zu beigetragen als eine andere. In der anderen Partei musste sogar auch der Frauenteil dieser Partei öffentlichkeitswirksam eine paritätische Besetzung einfordern. Auch bemerkenswert. Wir haben Überarbeitung von Landesgleichstellungsgesetzen in verschiedenen Bundesländern in Deutschland. In Bayern liegt ein Gesetzentwurf vor, der momentan auf Rückschritt aus ist.
Sie sind jetzt noch bei der pessimistischen oder realistischen Darstellung.
Ich bin jetzt bei der realistischen Darstellung. Ja. Und da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Also nun, da liegen Wunsch und Wirklichkeit leider ein bisschen auseinander.
Das heißt, wie ist da Ihre realistische Prognose für 5 bis 10 Jahren? Wo stehen wir?
Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir werden weiter kämpfen. Frauenverbände werden sich auch weiter zusammenschließen. Wir werden weiter mit den Unternehmen versuchen zu arbeiten, auch mit den Männern zu arbeiten, damit wir feststellen, dass wir doch noch mehr Gleichberechtigung brauchen, weil was wir bisher nicht thematisiert haben, sind eben oder quasi nicht Digitalisierung, Klimawandel, Veränderungen in unserer Welt, die wir so noch gar nicht wirklich abschätzen können. Und ich persönlich denke, dass wir auch diese Herausforderungen nur dann meistern, wenn wir uns darauf gemeinsam einstellen.
Danach kann nichts mehr kommen. Ein wunderbares Schlusswort, die Gemeinsamkeit noch zu betonen. Nach meinem Dafürhalten ist das wirklich das Gebot der Stunde. Wir müssen uns unterhaken, wir müssen die Dinge gemeinsam angehen und auch wechselseitig uns empowern, ja, weil die Herausforderungen so vielfältig sind, demografisch, Sie haben jetzt gerade noch andere Herausforderungen genannt, finanziell, politisch, gesellschaftlich, könnte man jetzt weiterführen, dass es nur gemeinsam geht. Und in der Tat geht es darum, die unterschiedlichen Kompetenzen auch gut zusammenzuführen. Vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf Sie beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt ConTalk. Menschen, die Zukunft gestalten.
Vielen Dank.
ConTalk.